Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Das Leben ist kein Ponyhof, da ist was Wahres dran. Jeder von uns muss damit leben, dass nicht jeder Wunsch auch in Erfüllung geht. Bei manchen Wünschen kann man das verschmerzen, dass ich zum Beispiel nie Profifußballer geworden bin, wie ich mir das als Knirps eigentlich gewünscht habe. Okay, damit kann ich leben. Bei anderen Wünschen denkt man im Nachhinein, gut, dass der nicht in Erfüllung gegangen ist. Und dann sind da noch die ganz großen Wünsche für das eigene Leben. Und wenn die sich nicht erfüllen, das ist ganz schön bitter. Bei uns geht es heute um solche großen Wünsche. Es geht um das Thema Familie und um den Kinderwunsch. Der Titel des Buches, das ich Ihnen heute vorstelle, lautet »Mehr als wir je erhofft hatten«, Untertitel »Vom stillen Kinderwunsch zum vollen Mutterherz«. Und geschrieben hat es Gertraud Schöpflin. Hallo Gertraud.
Hallo Stefan.
Der Titel verrät es ja schon, dass euer Kinderwunsch doch noch irgendwie in Erfüllung gegangen ist. Aber das war für euch ein sehr, sehr langer Weg und das war alles andere als einfach. Du schilderst es in deinem Buch. Was war denn ursprünglich so eure Vorstellung, Idealvorstellung von Familie gewesen, als ihr frisch geheiratet habt?
Ja, das war eigentlich ziemlich unspektakulär. Wir haben halt einfach geheiratet und haben uns einfach Kinder gewünscht. Und es war für uns auch klar, dass wir mehrere Kinder möchten. Ansonsten waren wir eigentlich ziemlich offen. Das Problem entstand erst, als der Wunsch so gar nicht in die Gänge kam.
Das heißt, war das, also am Anfang kann ich mir vorstellen, ich meine, ich bin ja auch schon seit, ich glaube, 41 Jahren jetzt verheiratet. Am Anfang geht man da so blauäugig rein, dann ist dieser Wunsch vielleicht eher so, ja klar, wären wir Familie. Das hat sich dann für euch irgendwie zugespitzt. Also wenn man dann irgendwie merkt, ui, das geht vielleicht doch nicht so einfach. Das heißt, das Thema wurde immer größer für euch dann, oder?
Ja, das Thema gewann vor allem mit der Zeit so eine gewisse Eigendynamik. So am Anfang lässt man sich noch vertrösten. Ja, ihr seid ja noch jung und es kommt schon noch. Habt erstmal Geduld. Ja, man muss mindestens ein Jahr Kinderwunsch haben und so weiter. Aber irgendwann, wenn man dann so in Jahr 3, 4, 5 ist, merkt man, nee, das hat nichts mit meiner Jugend zu tun, die sich ja im Übrigen auch mit jedem Jahr verändert hat, sondern es kam dann ein Druck auf und es wuchs die Angst, was passiert, wenn das eben nicht klappt. Und das wuchs sich zum richtigen dunklen Loch aus, wo ich vor allem, wenn ich Zeit hatte am Wochenende, reingestürzt bin wie so ein depressives Loch, das mich verschluckt hat. Und diese Angst und Hoffnungslosigkeit hat mich dann sehr stark dominiert und natürlich dann auch mein Mann.
Da gibt es ja dann, ihr seid ja viel im christlichen Gemeindekontext unterwegs, da gibt es ja ganz viele Familien mit möglichst noch ganz vielen Kindern. Und dann, du schilderst das auch in deinem Buch, dann gibt es so die Momente, Muttertag zum Beispiel. Das, erzähl mal, wie war das damals für dich? Das musste dich ja innerlich fast zerrissen haben, oder?
Ja, das war auch so. Also ich erinnere mich wirklich an Muttertagsfeiern, auch in der Gemeinde. Und das ist absolut gut gemeint. Also ich will da auch gar nichts dagegen sagen. Aber für mich als Kinderlose war das natürlich der Moment, wo mein Wunsch ganz stark in mir brannte und ich mich wirklich vergessen fühlte. Nicht nur von meiner Gemeinde, sondern vor allem von Gott habe ich mich vergessen gefühlt. Das war dann schon auch ein Glaubensfrust, in den ich da reingerutscht bin.
Kann man dann noch es gibt ja so schöne Dankelieder in der christlichen Kirche, singt man die noch aus voller Inbrunst oder lässt man da vielleicht Teile weg oder wie geht man damit um? Also das ist ja, ne, wenn du als Mensch, als Christ lebst, dann hat man ja so dieses, ich lebe gemeinsam mit Gott und ein bisschen den Hintergedanken, naja, das wird schon alles gut gehen, weil ich bin ja mit ihm unterwegs. Haben sich deine Gebete damals verändert?
Ich denke, sie wurden schon verzweifelter. Wir haben als Ehepaar zusammen unseren Wunsch immer wieder Gott vorgetragen. Natürlich haben wir auch mit Freunden zusammen gebetet. Aber es war einfach so, dass nichts passiert ist. Und das hat mich in so eine Ärgerhaltung gegenüber Gott getrieben. Ich war so langsam dann mit ihm sauer, weil ich so dachte, ja Gott, wenn du willst, dann gibst du mir ein Kind. Aha, du gibst mir kein Kind, also willst du nicht. Und ich hatte keine Idee, wie ich ihn noch zum Wollen bewegen könnte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mich diese Haltung, diese Sicht von Gott eigentlich total von ihm weggebracht hat. Ich war eigentlich, ja, das hat sich wie ein Keil zwischen mich geschoben. Und das war was Neues, weil ich als Teenager eigentlich ja eine Nähe zu Gott empfunden habe, die mir gut getan hat, die mir Hoffnung gegeben hat für mein Leben. Und plötzlich war dieser unerfüllte Wunsch zwischen mir und Gott. Und da hatte ich ein Problem.
Gab es denn da auch Menschen, die dir gut getan haben in der Zeit? Also, ne, also ich habe ja vorhin so von unerfüllten Wünschen geredet. Ich habe selber das Thema chronische Krankheiten für mich. Aber eben dieser Punkt, es wird nicht jeder Wunsch erfüllt. Es funktioniert nicht alles so, wie es geht. Was hat euch da auch geholfen vielleicht von Menschen, die um euch rum waren?
Also ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem Gebetsteam aus Südafrika. Die musste ich nach Straßburg fahren und denen nach Straßburg zeigen. Und dann haben sie mich so hinter mir auf dem Rücksitz gefragt, ja, wollt ihr denn keine Kinder? Das war so die übliche Frage, die ich schon ein bisschen befürchtet hatte. Dann habe ich einfach erzählt, wie die Lage ist. Und dann war erst Schweigen kein so ein gut gemeinter Ratschlag, sondern dann kam so von hinten, ich empfinde auf Englisch, ja, ich empfinde, dass du einen weinenden Mutterleib hast und ich würde gerne dafür beten und Trost reinsprechen. Und ich erinnere mich, dass mir dieses Gebet, dass jemand Trost in meinen weinenden Mutterleib gesprochen hat, das hat mir sehr gut getan. Und ich bin auch, wenn ich jetzt heute zurückschaue, in so eine Phase von Frieden gekommen, wo ich das loslassen konnte, diesen großen Wunsch, von dem ich glaubte, mein ganzes Glück hängt ja daran, ja, das ist ja die Problematik bei so einem unerfüllten Wunsch. Man denkt ja, Lebensglück ist nur möglich, wenn dieser eine Wunsch sich erfüllt. Und meine Vision von meinem persönlichen Glück hing an diesem Wunsch. Und das war für mich sehr wichtig, da in eine Ruhe reinzukommen und es loszulassen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass mein Leben gut wird, auch wenn dieser eine Wunsch sich eben nicht erfüllen wird. Ja, also ich musste da in so ein Loslassen kommen. Dazu haben auch ein paar Bibelverse geholfen, die mir dann so unterwegs begegnet sind. Ja, heute sage ich, Gott hat einfach mich geführt, dass ich die gelesen habe. Die haben auch sehr zu mir gesprochen. Und das waren so die Schritte dann zum Loslassen.
Das heißt, also es gibt ja auch so eine psychosomatische Komponente, auch gerade bei dem Thema, bei vielen anderen Sachen, wo man so sagt, es geht auch um die innere Haltung, was dann passiert. Dieses Loslassen, ist das was, was du in der Zeit auch für dich gelernt hast? Es ist ja meistens kein einfacher Prozess. Also wenn da jemand sagt, lass deine großen Wünsche einfach los, heißt es ja auch, ich verabschiede mich von einem Anspruch, den ich habe, ich verabschiede mich von einem Gottesbild, was immer so funktioniert, wie ich das will. Ist das was, was du für dich als Ganzes so mitgenommen hast auch?
Ja, ich kam für mich an einen Punkt, wo ich entschieden habe, dass mein Lebensglück eben nicht mehr von der Erfüllung eines Wunsches abhängt. Das ist mir auch jetzt bis heute sehr nützlich, dass ich das trainiert habe, weil es gibt immer wieder Punkte, wo ich denke, oh, wenn das nicht läuft, dann läuft mein Leben nicht. Und ich habe damals gelernt, nein, ich lasse es los in Gottes Hände. Und ich kam an den Punkt, ich weiß noch, habe so dann zu Gott gesagt, ich werde dich lieben mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Herzen. Und daran wird sich nichts ändern, ob du mir ein Kind gibst oder nicht. Und das war der Punkt, wo ich losgelassen habe. Ja, ein Kind wird zwischen uns nichts verändern, habe ich so zu Gott gesagt, im Spaß. Ja, aber ich war an dem Punkt. Und interessanterweise war das der Punkt, wo Gott dann angefangen hat zu handeln. Aber ich hatte es weggegeben.
Wie lange hat es gedauert, bis du da warst?
Ah, ich würde mal sagen, 8 Jahre. Ja,
Eben,
das
wenn man das
war
jetzt so
jedes
hört,
Jahr
denkt man,
buchstabiert.
ja, ich denke mal ein bisschen drüber nach und dann funktioniert das. Aber 8 Jahre ist, 8 Jahre ist, boah, da ist eine lange Zeit. Und es ist natürlich jetzt spannend zu hören, was hat Gott denn getan, als du dann so weit warst, zu sagen, ich lasse das jetzt mal los.
Ja, wir hatten viele Schritte hinter uns als Ehepaar. Wir hatten unter anderem überlegt, wollen wir alleine leben als Ehepaar, uns einer Aufgabe zuwenden, was ja auch ein guter Weg ist, oder wollen wir mit Kindern leben, die eben keine Eltern haben? Wir haben uns dann eben für das entschieden. Wir haben uns dann als Adoptiveltern beworben. Da hat man uns nicht groß Hoffnung gemacht. Wir hingen als Kartei in irgendeinem Schrank. Und es war dann so, dass eine Predigerin in einem Gottesdienst zu mir gesagt hat, in einem Jahr, wenn ich wiederkomme, das war damals im Januar, wirst du ein Kind haben. Und es passierte nichts, im Sommer war auch nichts. Und ich dachte, ja, okay, war wohl nicht die Stimme Gottes. Jemand sagte zu mir, war ein netter Wunsch für dich, vergib ihr, sie hat es gut gemeint, ich habe es vergessen. Und es war dann so im Dezember, eine Woche vor Weihnachten, hat uns das Jugendamt angerufen und hat gesagt, sind Sie bereit für die Adoption eines Kindes? Sind Sie bereit, sich vorzustellen? Drei Ehepaare stellen sich einer Mutter vor, die ihr Kind abgeben möchte. Und wie ich das Telefon auflege, denke ich an dieses Wort von dieser alten Amerikanerin, die sagte, in einem Jahr wirst du ein Kind haben. Ich habe mich dann auch gefragt, hey, warum so ein Drama? Ja, warum hat Gott es sogar noch angekündigt? Weil es war dann wirklich dieses Kind, das zu uns kam. Aber es war so eine emotionale Achterbahnfahrt, dass diese Voraussage wirklich mich getragen hat. Die hat uns emotional getragen, weil das hat uns echt das Herz zerbrochen, diese junge Frau zu sehen, die uns ihr Kind in die Arme legt. Es war sehr, sehr dramatisch und wir wussten einfach, Gott ist da drin, auch wenn es völlig verrückt ist.
Ja, du beschreibst es in deinem Buch auch so. Es ist ja nicht so, dass das völlig neutral gewesen ist, sondern das war eine junge Frau, die hat ein Kind bekommen, hat es sogar dann in den Arm gehalten und dann sind, ich glaube, drei Elternpaare sollten dann einzeln da reingehen in das Zimmer und quasi mit der Frau reden, dass man guckt, was passt. Meine Güte, wie geht man da rein in so ein Zimmer? Also so dieses, keine Ahnung, beschreib das mal. Wie ist das? Du gehst da rein und wirst eine junge Mutter sehen mit einem winzig kleinen Baby. Was
Ja,
vielleicht
es war,
bald eins ist.
ja. Kleine Korrektur zu dieser Szene. Also wir wurden eine Woche vor der Entbindung ausgewählt. Also da war das Baby noch drin und sie hatte das auch versteckt vor ihren Verwandten, ja, unterm großen Kleidern. Das allein zu sehen war schon sehr emotional. Und dann natürlich der Moment, wo ich mit meinem Mann in dieses Klinikzimmer komme. Wir sind als Eltern ausgesucht. Der Sozialarbeiter sagt zu uns, vergessen Sie, sie hat sich das Kind bringen lassen. Und ich wusste auch gar nicht, wie soll ich denn beten? Soll ich sagen, oh Gott, mach, dass sie mir trotzdem ihr Kind gibt? Ja, als ich sie sah mit diesem Kind, dachte ich, ich will alles tun, dass sie ihr Kind behalten kann. Ja, ich will ja niemand sein Kind wegnehmen.
Ja, das ist ja der Reflex dann.
Das,
ne?
Ja, ja,
da fühlt man sich auch schlecht, glaube ich, fast, oder?
Richtig.
Wenn man da hingeht und sagt, gib mir dein Kind oder so.
Aber dadurch, dass ich eben dieses sehr dramatische Erlebnis mit dieser Amerikanerin hatte, wusste ich, Gott ist da. Gott ist da irgendwie drin. Ja, auch wenn es völlig verrückt ist, Gott ist irgendwie da. Und ja, es war dann einfach so, dass sie mir ihr Kind in den Arm gelegt hat. Und am Anfang konnte ich das Kind gar nicht so emotional an mich ranlassen. Ich hatte erst große Angst, es wieder hergeben zu müssen. Aber dieses Kind ist jetzt 25 Jahre an unserer Seite und wir sind sehr dankbar. Und das Kind hat sich auch schon verdreifacht, beziehungsweise vervierfacht, zwei Enkel und eine Schwiegertochter. Und es ist ein Geschenk.
Ja.
Aber er hat auch Kontakt zu seiner leiblichen Mutter, was auch sehr schön ist. Also da ist viel Friede drin, wo wir einfach sehen, ja, es war einfach ein Weg Gottes für uns alle.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der Kontakt zur leiblichen Mutter dann erhalten bleibt und dass
so
da irgendwo auch noch ein guter Kontakt ist. Genau, wir wollen nicht die ganze Geschichte erzählen, dazu kann man sich natürlich das Buch kaufen. Aber letzten Endes ist es so geworden, dass ihr fast eine Art Großfamilie geworden seid und zwar nicht nur mit Adoptierten, sondern auch mit eigenen Kindern. Erzähl mal, ging das Schritt für Schritt? War das auf einen Schlag? Wie war das bei euch?
Ja, die Dynamik ging dann ziemlich schnell nach oben, sagen wir mal so. Wir wollten dann unbedingt noch ein zweites Kind adoptieren. Also es war sehr wichtig für uns. Wir haben uns dann für eine Adoption in Weißrussland entschlossen. Da haben wir dann kein Baby oder Kleinkind bekommen. Wir haben dann einen dreijährigen Jungen noch aufgenommen, der genau 2 Jahre jünger wie unser erster Sohn war. Und als dieses zweite Kind dann bei uns war, wir waren völlig im Glück. Meine Mutter meinte schon so nach schwäbischem Denken, jetzt seid ihr fertig, jetzt habt ihr 2 Kinder. Ja, deutsche Normzahl ist erreicht, ja.
Ja.
Ja, aber Gott war noch nicht fertig. Wir sind dann in Urlaub gefahren, waren sehr glücklich mit diesen 2 Jungs. Und ja, ich bin dann einfach schwanger geworden nach 15 Jahren Ehe. Einfach so. Wir hatten davor auch eine Kinderwunschbehandlung gemacht. Ich erzähle das auch im Buch, wie es mir da ging. Aber auf jeden Fall, dann war nichts mehr. Ja, wir haben nichts mehr gemacht. Wir haben es einfach Gott überlassen. Und ich bin dann eben nach 15 Jahren schwanger geworden. Haben uns natürlich sehr gefreut, auch wenn es auch kurz eine dramatische Schwangerschaft war, wo ich dann fast noch verloren hatte. Mein Mann hat dann ein Auto gekauft, das dann zur Großfamilie passt. Und in dem Moment, wo wir das Auto mit 3 Sitzen hatten, merke ich, es kommt noch ein 4. Fahrgast dazu. Und so sind es eben 4 geworden. 2 leibliche und 2 angenommene Söhne.
Meine Güte, und über das trubelige Leben schreibst du auch in deinem Buch sehr, sehr schön. Nochmal zu dem Thema mit unerfüllten Wünschen zu leben. Das betrifft ja nicht nur kinderlose Familien. Das geht ja vielen Menschen so, dass man so einen Wunsch hat, so einen großen Lebenswunsch, der sich vielleicht nicht erfüllt, in völlig unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich habe gerade erzählt von dieser Idee, mal Profifußballer zu werden, was auch immer. Was ist denn, und ich finde es ja auch gut, ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, solche großen Träume zu haben.
Ja, absolut.
Was ist denn dein Tipp, damit umzugehen? Soll man große Träume von vornherein gar nicht so sehr nach vorne bringen, weil man frustriert wird? Oder wie kann man damit umgehen? Genau, was hast du einen Tipp aus eigener Erfahrung?
Also ich glaube, dass Träume sind so Saatkörner Gottes in unserem Herzen. Ja, das sagt uns etwas über uns, was uns zieht, was uns vorantreibt. Ja, Träume und Wünsche geben mir ja eine Kraft, die bringen mich voran. Ich bin bereit, mich anzustrengen. Ich bin bereit, ins Fußballtraining zu gehen, wenn ich Fußballprofi werden möchte.
Ohne
ja,
das geht's nicht. Ne? Das
dann genau, so, also ich bin bereit, mich da wo reinzuhängen.
Hab keinen Bock zu trainieren oder sowas.
Genau, ja. Nicht, ne? Also motiviert mich sehr darum, ich denke, das sollte man nicht runterfahren, aber ich glaube, manchmal nimmt Gott unsere Träume, die berechtigt sind, und er nimmt sie und er lockt uns damit näher zu sich. Und ich glaube, wenn ein Traum nicht sich erfüllt, dann ist es eine Einladung, näher zu Gott zu kommen, nicht ihn loszulassen, sondern erst recht an ihm festzuhalten und zu sagen, okay, dieser Teil geht nicht, aber ich möchte an dir festhalten, weil ich glaube, dass du größer bist als mein Wunsch. Und jetzt bin ich in einem Alter, wo ich schon weiß, mein Lebenssinn ist nicht allein, dass ich Kinder großziehe. Ja, also das fänden meine Kinder, glaube ich, schrecklich. Da würde ich jetzt echt wie eine Glucke auf ihnen hängen. Die sind froh, wenn ich noch andere Ziele habe im Leben. Also das relativiert sich, dieser Wunsch irgendwann. Ja, man ist irgendwann auch durch die Phase durch. Man merkt, hey, Kinder haben ist gar nicht alles. Ja, es geht ja viel mehr darum, lieben zu lernen, leben zu lernen, Jesus ähnlich zu werden in dem, was ich tue. Und ich glaube, sich auf das zu konzentrieren, in dem Moment, wo man merkt, oh, das mit der Wunscherfüllung, das stockt. Es gibt viele andere wichtige und wertvolle Lebensziele, wo ich mich reinhängen kann, wo ich mich darauf fokussieren kann, auf Gott fokussieren kann. Und er wird es dann wohl machen, wie so die Bibel das sagt im alten Lutherdeutsch, ja. Habe deine Freude an Gott und er wird sich um deine Wünsche kümmern. Und so glaube ich, dass ein unerfüllter Wunsch kann uns näher zu Gott bringen, wenn wir an ihm festhalten.
Heißt aber auch immer, dass ich bereit bin, mich darauf einzulassen, also was zu erhoffen und zu erwünschen und dann vielleicht auch mit Frust umgehen muss, dann loslassen muss und trotzdem wieder sagen, nee, ich habe jetzt eine neue Perspektive. Ich meine, du hast es gerade so kurz ansatzweise erwähnt, die Bibel ist ja komplett voll mit solchen Geschichten, wo
Absolut.
nicht unbedingt Wünsche in Erfüllung gehen, sondern wo man so wirklich nachlesen kann, dass die Wege mit Gott meistens dann doch Umwege gewesen sind. Ihr seid viel in christlichen Kreisen unterwegs, da neigt man manchmal zu einfachen Antworten. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angetextet. Da geht es manchmal, hört man dann, du musst mehr beten, es wird schon alles wieder gut, solche Ratschläge. Wie geht ihr heute damit um, wenn ihr selber Menschen in eurer Umgebung habt? Ich kann mir vorstellen, dass sich auch immer mal Menschen bei euch melden, die selber mit dem Thema Kinderwunsch zu tun haben. Was könnt ihr da weitergeben aus eurer eigenen Erfahrung?
Also das Erste ist, dass wir einfach unsere Geschichte erzählen. Also in Jesaja heißt es ja, mich und meine Kinder hat der Herr zu Zeichen und Wunder gemacht. Ja, ich glaube, Gott erzählt durch unser Leben anderen etwas. Da brauche ich gar nichts zu erzählen, da brauche ich gar nichts weiterzugeben, sondern sie sehen an mir, ey, das kann funktionieren. Und das ist mein erstes Ziel. Darum habe ich auch das Buch geschrieben. Darum erzähle ich auch meine Geschichte bei Frauenfrühstücken, Themenfrühstücken und so weiter, weil ich einfach sagen möchte, hey, ich habe diese Geschichte der Hoffnung erlebt. Ich habe die Geschichte sogar einmal im Nepal erzählt, wo ich dann dachte, wie krass ist das, dass ich als Westlerin, ja, sogar eine Geschichte habe, wo die Frauen und die Menschen dort angesprochen hat, ja, weil Kinderlosigkeit ist ein sehr internationales Thema. Und Gott hat mir einfach diese Geschichte gegeben und ich will sie weitererzählen. Ansonsten natürlich kann ich Leute nur ermutigen, richte deinen Blick auf Gott. Lass dir nicht den Blick auf Gott verstellen durch ein Problem, sondern hebe deine Augen ja über den Berg hinaus, auf den der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist ein Prozess. Wenn Leute drin sind, stell dich dem Prozess, halte durch. Und ich bete auch sehr gerne für Menschen. Habe auch sogar schon erlebt, dass jemand dann mir mit dem Handy entgegenrannt und sagt: guck mal, du hast mitgebetet und hier ist unser Enkelkind oder hier ist, ja. Freue ich mich natürlich mit. Aber nicht jeder rennt mir natürlich so entgegen, ja. Für manche ist es ein langer Weg auch des Aushaltens. Ich habe eine Freundin, mit der ich auch lange gebetet und gehofft und geglaubt habe. Sie hat jetzt auch ganz zwei super süße Pflegekinder aufgenommen, wo ich weiß, das ist Gottes Weg für sie. Und Gott hat viele Wege. Er macht sich's nicht leicht mit den Antworten. Er geht immer in die Tiefe, in unsere Herzenstiefe, ja. Er verändert uns bei diesem Weg. Und ja, wir werden von ihm nicht mit oberflächlichen Antworten abgespeist. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Wohl wahr. Gibt es in eurem Leben heute noch große Wünsche, Träume, irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, boah, das wollen wir noch mal machen? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Ja, wir gehen damit so um, wie wir es eben gelernt haben. Wir halten es Gott hin. Wir haben große Wünsche, ja. Also auch nicht alle unsere Kinder haben sich so entwickelt, wie wir das gehofft haben. Wir haben einen Sohn, der hat große Schwierigkeiten, ins Leben reinzufinden. Und ja, da natürlich habe ich die Hoffnung, dass er ins Leben findet. Ja, auch wieder ein ganz einfacher, normaler Wunsch, den viele Mütter, Eltern für ihre Kinder haben, dass sie ins Leben finden, dass sie ihren Weg finden, dass sie so leben können, dass sie mit ihrem eigenen Leben zufrieden sind. Ja, Und das ist für mich ein Riesenwunsch und ich halte ihn Gott hin, denn ich kann nichts mehr tun für dieses Kind, außer mein Herz für dieses Kind offen halten. Ja, und das ist weiterhin diese Position des Wartens, des Hoffens, des Betens, aber auch des Glaubens. Und ansonsten gehe ich meinen Weg. Ja, ich habe auch für mich entschieden, ganz egal, wie meine Kinder sich entwickeln, ich gehe meinen Weg mit Gott treu und da möchte ich nicht, dass mich Umstände davon abbringen.
Und gerade am Anfang ist es schwierig mit Kindern und am Ende, wenn sie aus dem Haus sind. Ich finde das selber, ich habe drei erwachsene Kinder. Dieses Loslassen, das ist genauso schwierig. Und zusammen wirklich Gott zu vertrauen, hey, das wird gut, ne? Meine
Das
Güte.
stimmt, ja.
Gertraud, vielen Dank für das Gespräch. Danke für den kurzen Einblick. Das Buch, über das wir heute gesprochen haben, trägt den Titel Mehr als wir je erhofft hatten, Untertitel Vom stillen Kinderwunsch zum vollen Mutterherz. Es hat 175 Seiten, kostet 15 Euro. Kaufen Sie, können Sie es im Buchladen Ihres Vertrauens oder natürlich online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.